Herzlich willkommen bei Überpop,
der Podcast über Popkultur
mit Jörn Thesen
und Fabian Thomas.
Herzlich willkommen bei Überpop. Entgegen unserer Ankündigung besprechen wir in dieser Folge noch nicht The Irishman von Martin Scorsese. Der Film ist aktuell in den Kinos, aber noch nicht auf Netflix. Wir werden den Film als nächstes besprechen und diese Folge erscheint dann voraussichtlich Anfang Dezember, also in 2 Wochen nach Erscheinen dieser Folge. In der heutigen Folge sprechen Fabian Thomas und ich, Jörn Thesen, über Coverversionen, über Coversongs. Wir machen so eine kleine Kulturgeschichte. Also wir versuchen erstmal zu ergründen, ab wann gibt's das Konzept? Wie entwickelt sich das? Ich weiß es nicht. Aber wir sprechen über mehr Coverversionen, die wir mögen. Und wir fangen da so ein bisschen an, so um die 60er rum, bis heute. Bevor es losgeht, unter www.überpop.de und auch in der Folgenbeschreibung habe ich verlinkt eine Spotify-Playlist der Songs, die wir in dieser Folge besprechen. Und die ist ungefähr chronologisch sortiert, sodass das passend ist in der Reihenfolge, in der wir es auch besprechen. Jetzt geht's los. Wir haben wenig Überschneidungen. Einen Interpreten gleich.
Johnny Cash haben wir, ja.
Richtig, genau. Ich mache einfach mal hier ein fliegendes Intro. Nachdem wir festgestellt haben, dass The Irishman erstmal nur im Kino ist und wir noch nicht sicher waren, ob wir es überhaupt schaffen, den rechtzeitig zu sehen, um diese Folge dem Irishman zu widmen, haben wir dann spontan entschieden, dass wir uns eines Themas annehmen, dass wir das schon länger, glaube ich, durch unsere Planungen geistert so ein bisschen. Mhm. Und zwar Coversongs. Und ich glaube, da kann man lange drüber reden und viele Songs besprechen, aber vielleicht finden wir ein Mittel, ich weiß nicht, ob wir chronologisch, also irgendwie, ob wir mit frühen Sachen anfangen.
Ja, ich habe mir schon ein bisschen eine Dramaturgie überlegt. Jetzt müssen wir überlegen, wie wir vorgehen. Also ich bin so ein bisschen historisch vorgegangen bei meiner Liste, habe mich auf 10 Songs auch beschränkt. Nachdem ich bei dem letzten Mal, wo wir Sommerhits gesucht haben, habe ich ja so überbordend geliefert. Ich gedacht, ich nehme mich mal jetzt ein bisschen... Ich halte mich jetzt mal ein bisschen zurück.
Ich habe
versucht, zumindest am Anfang, am Ende wurden es so ein bisschen auch Lieblingssongs, einfach die ich unbedingt noch drauf haben wollte. Aber ich habe versucht, so ein bisschen repräsentativ, also schon auch Songs, die ich gerne mag, die ich persönlich auch mag, aber die ich auch so ein bisschen repräsentativ finde für eine bestimmte Art. Und ich würde steigen wir ein mit so einer Definition des Coversongs oder mit dem, wie sich der Begriff des Coversongs auch gewandelt hat durch die verschiedenen Zeiten. Also ich weiß nicht, was ist denn dein ältester Titel, den du drauf hast? Also das älteste Cover,
nicht der älteste Originalsong. Ich bin nicht bei allen Daten so sicher, wann was war. Mhm. Weil ich habe auch teilweise Sachen heute noch ergänzt, die mir teilweise vorher gar nicht bekannt waren. Ich glaube, es ist entweder Joe Cocker oder Jimi Hendrix, also All Along the Watchtower oder With a Little Help from My Friends. Mhm. Wobei ich auch nicht genau weiß, wann We Can Work It Out war von Stevie Wonder. Ich habe so eine Mischung aus Sachen, die ich gut finde und Sachen, die wo man fast so weit gehen kann, dass ich glaube, es gibt auch so Songs einfach, wo viele Leute nicht wissen, dass es überhaupt ein Cover ist. Also, das gibt's ja auch. Ne? Oh, da fällt mir gerade ein, ich habe Tainted Love nicht hier drauf, weil Tainted Love ist die Version von Soft Cell ist das bekannteste, die bekanntere Version. Und es gibt dann nachher sogar noch Coverversionen, die dann sich Stilist, also Marilyn Manson hat das ja nochmal gecovert. Und der klingt dann eigentlich so, der hat sich dann an die Tainted Love, an die Soft Cell-Version angelehnt, anstatt an die ich habe vergessen, ich glaube Gloria Jones oder so heißt die, das ist so Northern Soul. Und das Original ist so viel besser. Naja. Dann halt auch so ein paar Sachen, die aus meiner, also sind manche Sachen so aus den 90ern, die ich halt irgendwie gut fand. Ich habe mich noch überlegt, weil es gab halt, wenn man so historisch, und ich weiß nicht genau, wie man zurückgehen kann, ab wann man ein Cover überhaupt ein Cover nennen kann, weil irgendwann mal wurden ja mal so Songs als Standards geschrieben und dann wurden die eben von Bands performt. Das war noch bevor es so eine Aufnahmeindustrie gab, als es eben noch darum ging, dass Musik, die wurde von Livebands gespielt und es gab halt Noten. Und dann gibt's halt so dieses American Songbook und das ist auch im Jazz eine wichtige, spielt das eine richtige Rolle, ne? Also dass so Standards performt werden. Aber dann kommen wir in so einen Bereich, so wo fängt's an jetzt, was ein Cover ist? Weil es gibt ja so Sachen, die sind so ein bisschen fließend, dass zum Beispiel ein Künstler einen Song schreibt, der wird von jemand anderem zuerst aufgenommen und nachher schreibt der, nimmt der Originalautor oder Songwriter den Song auch nochmal auf. Mir fällt jetzt kein konkretes Beispiel ein, aber das gibt's öfter so, wenn du so in die 60er Jahre kommst. Also ich glaube, auch in den 60er Jahren haben wir ganz viel Gecovere untereinander, sodass dann auch Zeitgenossen innerhalb kürzester Zeit, also dass dann irgendwie Beatles-Songs zum Beispiel oft von irgendwelchen Motown-Leuten gecovert werden, wie eben jetzt hier auch Stevie Wonder bei mir auf der Liste.
Und ich meine, es ist ja auch ein bisschen problematisch. Also man kommt ja so in der frühesten Zeit, ist es ja auch so ein bisschen diese Frage immer nach, also als so diese ganzen Beatbands und so anfangen oder auch diese weißen Bluesbands, die ja ganz massiv schwarze Blues-Songs oder Traditionals gecovert haben, die sie halt von irgendwelchen so schwarzen Blues-Sänger gehört haben und da eigentlich so ziemliche Rip-Offs auch gemacht haben. Und
ja, die Frage ist, genau, da muss nämlich auch, das wäre nämlich jetzt so, weil zum Beispiel Dazed and Confused von Led Zeppelin, ich weiß nicht, ob das gemeinhin als Cover gesehen wird, weil es ist ein ziemlich krasses Rip-Off, es ist kein 1:1 Cover, aber das ist ja sehr stark auf so einem Akustikstück, ich habe vergessen, von wem es ist.
Ich habe ja deswegen jetzt In My Time of Dying von Led Zeppelin drin, als meinen ersten Song, weil der wurde vor, also es ist ein Tradition, glaube ich, also da kann man gar nicht davon sprechen, so wer den irgendwie original geschrieben hat, wurde aber von Blind Willie Johnson, glaube ich, sehr prominent gespielt. Und das Besondere bei dem finde ich halt, dass die das nicht einfach nur nachspielen oder halt so ein bisschen aufpeppen oder so ein bisschen härter spielen, so wie das oft die britischen Bluesbands dann gemacht haben, sondern die pumpen den also auf so, ich glaube, 10 Minuten. Und das ist halt ein richtiger Orkan. Also das ist schon einfach ein geiler Song, der halt auch sich nur noch sehr, sehr frei an das Original anlehnt und auch was Neues macht. Übrigens auch von Bob Dylan gecovert auf seinem Debütalbum, aber da halt auch sehr rustikal, nur mit Akustikgitarre.
Hm. Ist halt am Original auch richtig ein Gospel. Also das ist irgendwie. Ich finde, Definition finde ich auch schwierig. Ich habe jetzt auch mal den Artikel Cover Version auf Wikipedia aufgemacht. Das ist ein Artikel, der multiple issues hat. Also Citations und ich weiß nicht was. Aber ja, man kommt dann auch in so ganzen Bereich von Tribute Bands und so oder Tribute Alben. Also ich weiß jetzt auch nicht, also ich glaube, weil das ist eigentlich, ich weiß nicht, ab wann wird denn Musikaufnahme so ein richtiges Ding? Das ist so ab den 20er, 30er Jahren. Erst ab dann ist es eigentlich so wirklich kann man davon sprechen, dass etwas gecovert wird, weil eine aufgenommene Version bekannt ist und dann eine andere aufgenommene Version hinzukommt. Und das ist dann halt eben dann ein Remake oder ein Cover. Also Led Zeppelin sind, glaube ich, auch nochmal besonders schlimm, in Anführungsstrichen, was ihre Covers, die keine Covers sind, angeht, ne? Also die haben, glaube ich, viel oder sich gerne bedient bei Blues Blues-Klassikern. Dann hast du halt mit Dylan und den Beatles zwei Leute, die ich weiß gar nicht, wer, also ist Yesterday oder Let It Be? Eins von den Beatles ist auf jeden Fall unter den oder der meistgecoverte Song der Welt. Ist die Frage, was macht denn überhaupt, wie soll man sagen, was berechtigt denn überhaupt eine Coverversion? Also ich finde, klar, man kann einfach sagen, ach, ich mag das Lied, ich will das auch spielen und man muss ja nicht unbedingt immer was Neues zu sagen haben oder einen neuen Aspekt hinzuzufügen oder, also es gibt aber manche auch Coverversionen, die sind einfach zu nah am Original, da finde ich es einfach irgendwie so, warum brauche ich hier das jetzt eigentlich nicht?
Naja, das eine ist halt, dass man sich an ein großes Vorbild anlehnt. Das ist, glaube ich, eher so das, wie wir es heutzutage verstehen, dass wir irgendwie bestimmte Bands kennen, die spielen dann irgendein ganz berühmtes Stück nach, aber dann auf ihre eigene Art und Weise. Aber in der früheren Zeit war es, glaube ich, auch noch öfters so. Deswegen habe ich von Elvis Presley, zum das Beispiel jetzt Tomorrow is a Long Time drauf, was ein Dylan-Song ist, den Elvis gecovert hat, ich weiß gar nicht genau wann, aber zu einer Zeit, wo man jetzt nicht sagen könnte, dass oder dass das jetzt nicht der eine oder der andere unbedingt größer ist oder so, dass vielleicht eher Elvis so ein bisschen den Dylan die Ehre erweist, obwohl Elvis immer noch so der größere Star ist eigentlich. Das finde ich da ganz interessant in dem Zusammenhang. So ähnlich wie auch Johnny Cash in den späten 60er Jahren ja angefangen hat, Bob Dylan so ein bisschen zu fördern, in Anführungszeichen, oder zu pushen, auch mit einem ganz anderen Standing und den er so als so einen neuen Rockstar-Typus auch ganz früh erkannt hat. Und da ist es ja schon so, dass man dann auch jemanden fördert.
Ach stimmt, Cash hat ja auch Don't Think Twice, It's Alright und sowas gecovert, ne?
Genau.
Stimmt, das ist auch ziemlich interessant, die Version von dem. Ja, das ist, deswegen war ja jetzt, also das Johnny Cash.
Das ist auch dann so eine Geste, dass man jemandem was Gutes tut, so, sozusagen dadurch.
Also du meinst, dass man, dass man einem Song oder einem Songwriter, dadurch, dass man seinen Song interpretiert, mehr Aufmerksamkeit verschafft, als er sonst gehabt hätte, gegebenenfalls. Wohingegen, ich glaube, man so eine Tendenz hat, vielleicht schon ab den 80ern, oder ich glaube, das ist in den 90ern, aber das ist auch so ein bisschen wahrscheinlich so Altersverbitterung oder so, dass ich irgendwie merke, wenn ich jetzt so heute Coverversionen höre und ich mir denke, ey, ernsthaft, das gefällt euch, dass da jemand nochmal Flugzeuge im Bauch mit irgendeiner computerverzerrten Stimme aufgenommen hat? Ich weiß jetzt gerade nicht, wer es ist, aber irgendein aktueller deutscher Rapper oder ich weiß nicht, weil es für mich weder, sorry, ich klinge so wie ein alter Mann. Es könnte sein, dass es Capital Bra ist oder irgendwer anders. Auf jeden Fall Leute, die jünger sind als ich und aktuell deutschsprachige Musik machen und dann so mit so Autotune-Stimmen und so weiter dann nochmal. Nee, es war gar nicht mal Flugzeug im Bauch. Es war, war das echt? Was war das denn? War das, du trägst keine Liebe in dir? Nee, was gibt's noch? Verdammt, ich weiß gerade nicht mehr, wer das war. Aber und was es war. Aber auf jeden Fall war so, da habe ich mir gedacht, so, ey, das ist danke. Nein. Aber das ist halt auch Altersding, ne? Also, weil, nee, es war nicht Capital Bra. Ich weiß nicht, wer es war. Was gefällt den anderen Fans von Capital Bra? War das Bowser? Ja. Keine Liebe von Bowser, ja, ist praktisch ein echt Cover. Und das ist so, oder auch so von irgendwie nicht namentlich bekannten Sängerinnen neu eingesungene 80er-Jahre-Songs, die dann so über einen Techno-Beat gelegt sind. Das war auch mal so um die frühen 2000er ein Ding. Aber noch, gibt's unzählige Beispiele. Oder eben auch sowas wie, und das ist jetzt auch keine Coverversion mehr, aber das ist auch, finde ich, geht auch über ein Sample hinaus. Wenn du jetzt so jemanden hast wie P. Diddy, Sean Combs, der, dessen komplette Karriere daraus besteht, einfach nur einen Song zu nehmen, und dann darüber zu rappen. Und das ist, finde ich, halt eben mehr als ein bloßes Sample, wenn du jetzt sowas hast wie, I'll be watching you, heißt es, glaube ich, in seiner Version, das Every Breath You Take Version, die er gemacht hat. Oder auch der hat ja auch Led Zeppelin hier, Kashmir, hat er ja auch verwurstet zu Come With Me.
Weil das eher so in die Richtung von Sample, so
ja,
was
ja,
der
aber,
auch dann schon fast geht.
Ja, aber da finde ich, hat man so ein bisschen das Gefühl, so da wird einfach nur das Bewährte, so wie man ein Remake von einem Film macht, um ein eingebautes Publikum sozusagen. Wobei, nee, ich glaube, das ist ja gar nicht mal unbedingt wenn du eine Coverversion machst, bist ja tendenziell, richtest du dich ja eher an ein Publikum, dass du vielleicht, also ein anderes Publikum als die Leute,
ja,
denen
das
Original
ist ja
gefallen
auch,
hat.
Ich glaube, ich oft einfach ein bisschen so eine strategische Entscheidung, dass du Leute neugierig machst oder halt damit so ein bisschen so PR auch erschaffst, indem du jetzt einen ganz bestimmten Song coverst, vielleicht auch unwahrscheinlich oder so. Also, dass das auch einfach so ein bisschen so eine Art Self-Marketing ist. Also bei mir als nächstes in dieser Historie, die ich mir so überlegt habe, habe ich dann die Sex Pistols und The Slits. Wo beides, also die Sex Pistols mit ihrem berühmten My Way Cover und I Heard It Through the Grapevine von The Slits, von einer, glaube auch britischen Punkband, All-Woman-Band, die ich zuerst mal irgendwann in der Bar gehört habe. Also nicht live, sondern über die im Hintergrund. Und da sind dann beides so Bewegungen, dass man ein Original so ein bisschen gegen den Strich bürstet. Das eine halt so Frank Sinatra halt völlig kaputt singen so. Und bei I Heard It Through the Grapevine halt auch so ein bisschen die Geschlechterrollen tauschen und so ein bisschen so diesen Move, der da im Original zelebriert wird, einfach auf den Kopf stellen und umdrehen. Und beides halt auch musikalisch ganz anders als die Vorbilder.
Du,
aber eher mit einem Gestus, der so ein bisschen gegen den Strich halt geht.
I Heard It Through the Grapevine ist ein super Beispiel, weil das ist so ein Song, da gibt es so viele auch schon klassische Versionen von. Das ist super lustig. Ich muss gerade mal nachgucken, von wem das eigentlich wirklich im Original ist. Weil es ist ein Motown-Song, der wurde zuerst aufgenommen von Gladys Knight and the Pips. Und einer der Produzenten, der Norman Whitfield, hat das zusammen mit Barrett Strong geschrieben, 1966. Aber das gab halt eben dann auch noch eine Version von den Miracles. 68 gab es eine Version von Marvin Gaye. Und dann gibt es auch noch die Version von Creedence Clearwater Revival, auch nochmal nur zwei Jahre später, 1970. Auch ein großartiger Song. Und mir gefällt halt auch die Version sowohl von, ich glaube, ich kenne jetzt eigentlich hauptsächlich die von Marvin Gaye und die von CCR.
Die von Marvin Gaye ist, glaube ich, auch die bekannteste, einfach. Würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, aber The Slits waren jetzt auch bisher noch kein Begriff. Ich überlege gerade Punk-Covers, aber das komme ich vielleicht später noch drauf, weil da habe ich erst in den 90ern was anzubieten in der Richtung. Mhm. Aber was es durchaus halt eben auch gibt, ist so eine ganze Kategorie von sozusagen, was so Novelty-Covers sind. Also einfach so,
ja.
Ja, also wir haben jetzt auch nicht sowas drauf wie Nouvelle Vague oder die Scala und Kolasny Brothers oder wie die heißen, dieser Mädchenchor mit diesen zwei Typen aus Belgien. Das sind die.
Ja, oder diese ganzen akustischen Metal-Covers, so da gibt's ja auch.
Ja, so wie Hellsong. Ja.
Mhm. Ja, das ist halt wirklich auch mehr so Novelty, ja. Das ist schon ganz gut.
Oder Mambo Kurt.
Ja.
Lass mich überlegen, wir sind ja jetzt bei dir ja auch schon in den 70ern, dann lass mal jetzt gerade mal kurz bei mir reinschauen in die 60er, weil was ich noch interessant finde, und ich glaube, ich habe das schon mal angesprochen, ich weiß aber nicht mehr genau, in welchem Zusammenhang, ist das Album Macklemore Avenue von Booker T and the MGs. Und das ist ein komplettes Coveralbum, wo sie Abbey Road von den Beatles neu eingespielt haben, auch in einer anderen Reihenfolge, oder überwiegend instrumental. Und da sind so zwei, drei Medleys drauf, die dann auch nochmal das Medley vom Abbey Road Album selber in eine andere Reihenfolge bringen und teilweise auch die anderen Songs statt alleinstehend dann auch in Medley zu verarbeiten. Und hat eben auch ein Cover, das angelehnt ist an Abbey Road. Die laufen über die Macklemore Avenue, die vor dem Stax Studio in Memphis ist. Und ist, finde ich, ein sehr interessantes und vor allem auch, also ich finde das sehr spannend, weil das ist tatsächlich, glaube ich, innerhalb von einem Jahr aufgenommen und veröffentlicht worden, als in dem auch Abbey Road rauskam. Es muss also so ein, ich glaube 69, 70 gewesen sein, ne? Augenblick. Macklemore. Übrigens, ich muss jetzt immer drüber lachen, weil Macklemore ja Macklemore heißt, so wie die Straße Macklemore. Allerdings schreibt sich die Straße M-C-L-E-M-O-R-E. Statt noch mit M-A-C. Das Album ist von im April 1970 rausgekommen und damit nur 6 Monate oder so, oder 7 Monate nach dem Original Abbey Road. Was schon interessant ist, weil da das, wie schnell das so verarbeitet worden ist. Ne? Also, jetzt muss ich mal schauen, was noch, ich habe ja den Stevie Wonder schon erwähnt. Ich glaube, den hatte ich noch meiner Sommerliste vielleicht sogar auch schon drauf. We Can Work It Out von Stevie Wonder.
Ja, kommt mir sehr bekannt vor, ja.
Wann war denn Joe Cocker? Das muss ja auch schon Mitte der 60er gewesen sein, dass der Wither Little, also auch kurz nach der Sgt. Pepper, ja, weil der schon in Woodstock 69 ja schon With a Little Help from My Friends live gespielt hat.
Genau. Mhm.
Und das finde ich auch so, fällt so fast in den Bereich, wo ich sagen muss, das Cover erhebt sich über die Qualität vom Original. Weil bei allem Respekt vor den Beatles oder vor Ringo Starr, das ist einfach ein bisschen ein Joke. Oder ich meine, ja, es ist einfach ein leichtfertiges, es ist halt ein Ringo-Lied, ne, bei den Beatles. Und die Ringo-Lieder sind jetzt allgemein jetzt nicht die gesangstechnisch besten oder interessantesten Lieder. Ist auch, finde ich, so, ja, läuft für mich so auch mit dem Intro oder dem Titelstück Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band so ein bisschen zusammen im Originalalbum und hat, finde ich, so einen komplett neuen Kontext in der Art und Weise, wie das eben produziert und arrangiert ist und auch mit der Chor, der neu gemacht ist, hat eine ganz andere Dynamik, finde ich. Und da muss man auch sagen, Joe Cocker ist ja eigentlich auch so überhaupt so ein Künstler, der hat, also ich glaube, die besten Sachen, die der gemacht hat, sind alles Coverversionen. Der hat auch noch mehr von den Beatles gecovert, ne, aber auch sein späteres Werk, als er noch gelebt hat und seinen späten Alben, das war auch so um die Jahrtausendwende, hat er auch, glaube ich, auch so ein U2-Cover gemacht. Ich glaube, der hat auch sogar One gecovert. Und da hab ich noch so gedacht, so, das macht er auch so einen auf Johnny Cash. Aber die haben beide ihr Leben lang immer gecovert. So. Also,
der ist auch nicht als Songwriter besonders in Erscheinung
gekommen. Nee, überhaupt nicht. Der war immer, der war, das verwechsel ich gerade mit, naja, der war einfach ein Sänger. Ne? Und ist und hat halt auch andere Leute Songs interpretiert. Ja, was ich auch noch auf der Liste habe, und das ist, glaube ich, von der Zeit her auch um den Dreh rum und hat auch noch so eine Motown-Connection, und zwar Vanilla Fudge. Das ist so eine Psychedelic-Rock-Band und die haben You Keep Me Hanging On gecovert und die covern überhaupt sehr viel. Also die haben auch, ich glaube, das hier ist eine Single von 2004. Jetzt muss ich gerade mal schauen, wann das ursprünglich rauskam, weil ich glaube, das war auch Ende, späte 60er. Ich finde es jetzt gerade nicht, aber da ist unter anderem, naja, ja, der Schlagzeuger ist auf jeden Fall der Bruder oder sonst irgendwas von irgendwem, den man kennt. Ich weiß jetzt aber, ich rede gerade Quatsch. Aber so Vanilla Fudge ist von 19, das ist das selbstbetitelte Debütalbum von denen ist von von 1967. Dann haben sie 68 direkt noch ein Album gemacht. Vor welchem war denn You Keep Me Hanging On drauf? Naja, aber die haben eben so einen sehr bestimmten Stil mit, dass es sehr, sehr heavy und psychedelisch wird. Und diese Version finde ich einfach sehr gelungen von dem Song You Keep Me Hanging On. Mhm. Ja, und dann sind wir schon fast in den 70ern oder sind wir in den 70ern angekommen. Lass mich schauen, dass jetzt hier kein Quatsch rede. Janis Joplin, Me and Bobby McGee habe ich auch noch nicht auf der Liste. Das müsste auch 60er sein, oder? Und da bin ich auch nicht sicher, was da die Timeline ist. Wann Kris Kristofferson seine Version rausgebracht hat. Ob die älter ist als 71 ist das Album Pearl von Janis Joplin, wo das drauf war.
Ja, da war sie schon tot.
Ach so, dann ist das vielleicht auch einfach nur ein Moment. Me, oder vielleicht war das auch einfach nur eine Compilation, die ich jetzt gerade gesehen habe. Me and Bobby. Grammatikalisch falsch rum. Aber Bobby McGee and Me klingt nicht so gut. Ach, siehst du mal, es gibt sogar noch einen anderen Künstler, der das zuerst aufgenommen hat. Und das wurde tatsächlich erst nach ihrem Tod veröffentlicht. Ja, es gibt von ungeheuer vielen Leuten, auch Johnny Cash hat eine Version aufgenommen, Dolly Parton, die Grateful Dead, Kenny Rogers in the First Edition. Aber wurde ursprünglich, also geschrieben von Kris Kristofferson, zusammen mit einem anderen, mit Fred Foster. Roger Miller war der Erste, der es aufgenommen hat, 1969. Und dann, also ist das so ein Fall von, ich glaube, Kris Kristofferson hat erst eine Version gemacht, krass. Aufgenommene Versionen sind tatsächlich nur bis 1971 bis einschließlich, oh Gott. Ey, das ist ja mal krass. Dieser Song wurde dreimal 1969, sieben oder achtmal 1970, nochmal genauso auf 1971, von jeweils von verschiedenen Interpreten aufgenommen und veröffentlicht. Also Bill Haley and his Comets, Sadler Brothers, Gordon Lightfoot. Das ist richtig krass. Also als Janis Joplin schon tot war und ihre Version rauskam, hatte Chris Christophersons Version war, glaube ich, ein Jahr vorher. Ja, okay. Aber das ist trotzdem so alles so praktisch zeitgleich. Ja. Und lass mich überlegen, erst ab 1974 gibt es nicht mehr jedes Jahr mindestens eine neue Version. und dann ist so eine ganze Weile Pause. Dann kommen erst dann irgendwie Joan Baez Anfang der 80er auf einem Live-Album. Gianna Nannini hat auch eine italienischsprachige Version gemacht, 1979. Ja, also, und das ist, ich würde auch behaupten, dass die Janis Joplin-Version wahrscheinlich die bekannteste Version ist, oder?
Ja.
Weil war auch ein so. Nummer-1-Hit für sie posthum. Ja. Ja, dann sind wir jetzt, glaube ich, schon. Wo sind wir denn jetzt? Also vielleicht sollte noch was wir jetzt nicht angesprochen haben. Es gibt ja auch noch sowas wie die Birds. Haben die nicht ungeheuer viel Dylan gecovert oder habe ich das so falsch in Erinnerung?
Ja, das ist ja auch wieder diese schwierige Phase, wo Dylan viele Songs geschrieben hat.
Und dann anderen Leuten gegeben hat.
Die andere Leute vor ihm sogar veröffentlicht haben.
Ja.
Weil er auch als Songwriter erstmal nur viel gemacht hat. Und also von Peter, Paul and Mary einige Songs. Und bei den Birds, glaube ich, ist es auch so, dass die ein paar Songs veröffentlicht haben, bevor Dylan sie sogar selber veröffentlicht hat, oder?
Ja, aber damit verdient man dann auch nochmal Geld, ne, als Songwriter, wenn man so Songs verkauft. Oder lass mich schauen, wann war da was? Ja, weil ich versuche gerade rauszukriegen, welche Version wann erschienen ist. Die Birds-Version von Tambourine Man zum Beispiel ist von 65.
Ja.
Und ja, gleiches Jahr wie Bringing It All Back Home von Dylan. Januar aufgenommen, März veröffentlicht beim Dylan. Und die Birds kamen einen Monat später nur raus. Auch im Januar aufgenommen. Also sie haben ungefähr zeitgleich aufgenommen und innerhalb von, ja. Von zwei, anderthalb Monaten auch beides veröffentlicht. Mhm. Ja, also
war, glaube ich, auch dieselbe Plattenfirma einfach.
Wahrscheinlich Columbia, ja. Ja, das war, glaube ich, also die hatten ja einfach so einen Katalog als Plattenfirma und hat mal gesagt, so, hier wollte nicht das hier noch einspielen. Muss ja irgendwoher das, Geld kommen.
Ja, die Birds haben, glaube ich, erst bei ihrem dritten oder vierten Album wirklich nennenswerte Menge eigener Songs auch drauf gehabt. Die haben vorher extrem viel gecovert.
Ja, lass mich überlegen, wo bist du denn jetzt zeitlich? Weil ich bin nicht bei allen Sachen sicher,
Ich bin jetzt schon in den 80ern.
Ja,
also mir wäre jetzt der nächste Schritt nach der Punk-Zeit habe ich so ein bisschen sowas, Gun Club, das ist schon, ja, was ist denn das eigentlich? Das ist eigentlich auch Alternative Country so ein bisschen die Zeit. Also da habe ich wieder so eine neue Phase so für mich so definiert, wo The Gun Club covert Creedence Clearwater, aber einfach aus einem Abreiben oder aus einer Widerstandshaltung, sondern auch so ein bisschen auf so einem, so wegen so einer geistigen Verwandtschaft. So, und so ähnlich ist in Cowboy Junkies mit Velvet Underground auch, dass sie irgendwie so ein bisschen so diese Bands so evozieren, indem sie selbst spielen und da so ein bisschen so ihre Wurzeln auch zeigen.
Ich glaub, das ist so was Hommage-mäßiges
im Fall. Zumindest bei Run Through the Jungle, da gefällt mir die Gun Club-Version inzwischen sogar besser als die Creedence Clearwater-Version, weil es auch bei den Creedence Clearwater-Songs, finde ich, nicht einer der stärksten ist von denen, die sie selber eingespielt haben. Da fand ich den immer nicht so besonders herausstechend, aber diese Coverversion eben finde ich sehr gut, weil die noch so ein bisschen düsterer ist. Noch ein bisschen atemloser.
Ja, also ich muss auch sagen, CCR mag ich gerne, aber ist auch sowas, was du, ja, ich finde, also man muss, also die Stimme von John Fogerty und dieser ganze Style, so, das ist auch sowas, was ich jetzt nicht irgendwie, ja, also bin ich auf jeden Fall mal gespannt, weil ich kenne sie noch nicht, mir das anzuhören. Run Through the Jungle von The Gun Club. Und die kaum.
Aber wie gesagt, das sind dann keine Covers, die sich dann irgendwie lustig machen oder die irgendwie das gegen den Strich bürsten. Das ist dann einfach so Hommage-mäßig. Das trifft es, glaube ich, ganz gut.
Ja, da bin ich auch, also ich finde es auch schwierig, so, ich habe jetzt auch keine, also lass mich überlegen, hatte ich eigentlich, habe ich auf meiner Liste, nee, die habe ich jetzt gar nicht drauf, Me First and the Gimme Gimmies, aber das ist auch erst in den 90ern. Ja, in den 80ern, ich habe ja Tainted Love schon erwähnt, das habe ich jetzt nicht auf die Liste gepackt, weil ich das so ein bisschen abgedroschen finde. Da wäre es fast interessanter, das Original auf die Liste zu packen. Cowboy Junkies, ist das auch Anfang der 80er?
Nee, das ist schon, später, ne? Glaube ich, 89 oder ich weiß es gar nicht auswendig. Auf jeden Fall Ende der 80er. Oder sogar Anfang der 90er.
Ja, die haben sich 86 gegründet. Und finde ich jetzt auch auf Anhieb? Nee, finde ich nicht, wann sie das veröffentlicht haben. Sweet Jane war das, ne? Sweet 89.
Ist auch noch aus dem zweiten Punkt interessant, aber da kommen wir dann gleich, glaube ich, drauf, weil die es auch sehr anders spielen.
Ja. Da fällt mir ein, David Bowie hat auch ein komplettes Album mit Covers gemacht, hier Pin-Ups. Bin ich aber selber nicht so vertraut mit. Und hat auch später noch viel mehr Covers aufgenommen. Und ist selber auch nicht selten gecovert worden. Ne? Also, aber ja, in den 80ern fällt mir noch was ein, bevor wir jetzt in den 90er kommen. Weil, das ist Anfang der 90er, was ich auf der Liste habe. Und das ist auch so ein Song, Hommage gibt es auf jeden Fall auch. Mir fallen da jetzt auch so Sachen ein wie, oh, zum Beispiel, dass Monster Magnet haben Hawkwind gecovert. Hawkwind ist halt so die prototypische Space Rock Band. Das ist noch ein bisschen anders als jetzt Black Sabbath oder so. Und ist wirklich, finde ich, vom Style her so der Vorläufer, direkte Vorläufer für mich von Monster Magnet. Das Album von Bowie ist von 73, was ich meinte. Da hat er auch Velvet Underground, White Light, White Heat zum Beispiel drauf. Er hat es aufgenommen, aber hat es, glaube ich, nicht auf dem Album mit veröffentlicht, sehe ich gerade. Mhm. Auf dem Album sind dann irgendwelche The Who, Pink Floyd. Er hat auch ein Stück von Them, von den Pretty Things, Yardbirds, den Kinks. Also es ist eine interessante Mischung, was er danach aufgenommen hat.
Then ja. It's All Over Now, Baby Blue, natürlich auch ein wunderbares Cover.
Stimmt, ja. Das ist sehr, sehr schön. Und auch schön gesampelt worden von Beck. Bleiben, ja. It's All Over Now, ne? Ist ja in, ist es Jackass? Ja, gesampelt. Ja. Stimmt, das würde ich, glaube ich, sogar auch noch, müsste man eigentlich noch auf eine Liste setzen, aber ich muss gleich mal gucken, dass ich unsere beiden Listen zusammenfüge. Die werde ich dann auf www.überpop.de im Artikel zur Folge verlinken. Ist aber auch dann in der Folgenbeschreibung direkt mit drin. Du bist jetzt, glaube ich, du überspringst jetzt wiederum fast komplett die 90er, wenn ich es richtig sehe, wenn deine Liste
chronologisch ist. Ja, ich habe jetzt da Tori Amos, das ist schon aus den 2000ern.
Dann lassen wir doch kurz.
Das ist ein gutes Beispiel, aber ich glaube so, das ist auch.
Lass mal kurz wechseln, 90er. Dass wir chronologisch bleiben, weil aus den 90ern habe. Ähnlich wie Me and Bobby McGee ein Beispiel ist, wo das Cover bekannter ist als das Original, ist Nothing Compares to You von Sinead O'Connor, ist nicht das Original. Das ist halt nämlich Prince geschrieben und hat es veröffentlicht, meine ich, nicht unter seinem eigenen Namen, sondern mit einem Projekt, was aber auch im Endeffekt er und seine Band waren. Und das Lustige ist auch, dass dieses Nothing, wie das geschrieben ist, es schreibt sich ja Nothing Compares to You mit 2 und mit U, also to you. Und das ist halt so ein typisches Stilmittel von Prince in seinen Songtiteln. Und der hat das ursprünglich mit seiner Band The Family aufgenommen, auf einem gleichnamigen Album. Das war so erste Hälfte der 80er. Und die Version von Sinead O'Connor ist eben deutlich bekannter und viel erfolgreicher als das Original. Und die ist Januar 1990 und damit sind wir jetzt mittendrin in den 90ern. Und ich habe, glaube ich, aus den 90ern nur noch zwei Sachen, glaube ich, die ich loswerden, die ich definitiv einbringen wollte. Nämlich, wobei eins mir ein größeres Anliegen ist als das andere. Die fallen nämlich musikalisch in eine ähnliche, hauen die in eine ähnliche Kerbe. Sweet Dreams von Marilyn Manson, also seine Coverversion von dem Lied von Eurythmics. Und das ist auch so ein bisschen so ein karrieremachendes Lied für Marilyn Manson, ne? Also von 1995 auf dem Album, das ist eigentlich eher eine EP als ein Album, Smells Like Children, ist eben das eins von drei Coverversionen auf dem Album. Auf dem Album hat er auch noch Rock'n'Roll Nigger von wie heißt sie? Patti Smith gecovert. Und I Put a Spell on You von Screamin' Jay Hawkins. Beides auch nicht schlecht, aber eben Riesenhit. Und das war so, damit ist Marilyn Manson einfach bekannt geworden. Damit hat Marilyn Manson seine Fanbase bekommen mit diesem Song. Und das hat Marilyn Manson dann auch später immer wieder gefühlt versucht zu wiederholen. So eben hat er auch dann gut 10 Jahre später, glaube ich, seine Version aufgenommen und vorausgebracht von Tainted Love, was, glaube ich, so ein Single war.
Ja, das ist so ein ähnlicher Move.
Ja, und das finde ich, da war ich auch schon ein bisschen drüber, was Marilyn Manson angeht. Also ich war in den 90ern als Teenager großer Fan und war aber dann so mit Anfang, Mitte 20 dann auch so ein bisschen drüber weg. Und dann fand ich dann doch so seine Tainted Love-Version, die auch so ein sehr albernes Musikvideo hatte, ein bisschen sehr einfallslos, weil das so, man merkte einfach, dass er da versucht hat zu wiederholen, was er mit den Erfolg, den er mit Sweet Dreams hatte. Und Sweet Dreams war auch einfach interessant. Der Song ist auch angemessen, also unterscheidet sich durch das einfach, dass es ein Gitarrenarrangement ist anstelle von diesen klinischen Synthesizern. Und da kannte ich auch das Cover, bevor ich das Original kannte. Ich meine, gibt es wahrscheinlich öfter sowas. Aber das ist eben interessant, weil das ist wirklich so ein karrieremachender das Ding gewesen, dass er diese Coverversion aufgenommen hat und das wie gesagt, wiederholt sich dann so ein bisschen, dass er, mir fallen jetzt nicht ein, was er noch gecovert hat. Ach so, der hat doch jetzt gerade noch eine neue Single rausgebracht, wo er God's Gonna Cut You Down gecovert hat, was ja dieses Gospel ist, das auch Johnny Cash noch aufgenommen hat, bevor er gestorben ist, aber das wiederum Moby gesampelt hat für sein Stück Run On. Lass mal schauen, was hier sonst noch. Nee, in seiner meistgespielten Liederliste sind jetzt nicht noch mehr Coverversionen drin, aber lass mich mal kurz auf das Best-of gucken, was aber noch irgendwas anderes aufgenommen hat. Nee, also hat in den 90er Jahren auch noch so ein paar B-Seiten, hat auch Gary Numan gecovert oder so, aber ich finde es irgendwie so, bei Marilyn Manson zieht sich das so ein bisschen durch und das ist eigentlich interessant, weil der kann ja eigentlich gar nicht singen. deswegen finde ich das auch, also, aber wie gesagt, die Tainted Love-Version ist für mich so ein richtig Beispiel für ein schlechtes Cover. Und das kam dann auch noch in so einem Windschatten, kurz nachdem, glaube ich, die American 4 oder welche das war, von Cash rausgekommen ist, wo er auch Personal Jesus gecovert hatte. Aber Und sorry, falls ich jetzt hier so ein bisschen ununterbrochen rede, was ich aus den 90ern noch auf der Liste habe, und das ist was, wo ich selber das Original lieber mag und mich ein bisschen stört, dass die Coverversion das Original in der Aufmerksamkeit verdrängt hat. Und zwar ist das Jeff Buckleys Version von Halleluja, die auch ich glaube, der hat auch den Text stark gekürzt oder geändert oder ganze Strophen hat rausgelassen von Leonard Cohens Version. Und ich weiß nicht, warum ich Jeff Buckley nicht mag. Das ist irgendwie unfair, weil ich glaube, seine Version ist auch gut. Ne? Also, das Arrangement hat eben geändert auf ein sehr sparsames Gitarrenarrangement anstelle von dieser sehr 80s-mäßigen Keyboard-Version von Cohen. Aber ich finde einfach, dass dieses Zuckersüße, das so ein bisschen, ich habe das Gefühl, dass Jeff Buckley die Originalversion der Ironie des Songs beraubt. Kannst du mir folgen? Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Weil das ja so ein sehr, also das hat ja was Sakrales, das ist ja so ein, wie so eine weltliche Hymne wird es auch gerne genannt. Und das geht ja auch sogar so weit, dass viele Leute sowas dann gerne irgendwie auf Hochzeiten oder Taufen oder so spielen in Kirchen. Das ist halt heißt zwar Halleluja, aber es ist kein sakrales Lied, wirklich. Es ist kein Gospel, es kommt zwar irgendwie biblische Figuren auch drin vor und es spielt an auf religiöse Kontexte, aber oder auf einen religiösen Kontext. Aber finde ich, ja, also mit mit einem Twist bei und die es ist irgendwie einfach mehr earnest, dann wenn dann Jeff Buckley das finde ich, wenn das auf seinem Telecaster performt und anstelle von diesem wie hat eben Leonard Cohen in den 80er Jahren klang oder auch später noch mit so dick Synthesizern und weiß nicht, ob das sogar nicht sogar Drum Machine waren, also sehr 80er mäßig, ne?
Ja, ich finde das auch einfach ein bisschen kitschig in der Version von Jeff Buckley.
Du findest die Buckley-Version kitschig, weil man könnte genauso sagen, ja, dass die Cohen-Version kitschig ist, so wie die, aber
ich... Ja, Cohen ist halt in den 80ern sehr cheesy unterwegs und das ist schon fast irgendwie wieder auf seine Art und Weise cool, weil er sich es einfach erlauben kann.
Ja, und Buckley aber ist mir zu weinerlich.
Buckley, das ist auch so, ja, das ist auch so totgehört irgendwie.
Ja, aber ich glaube, Halleluja, ich muss überlegen, wann ist der gestorben und wann kam das Album Grace raus? War das nicht auch irgendwie alles so Hand in Hand? Ich habe das Gefühl, dass Halleluja auch so groß ist, weil der gleichzeitig gestorben ist.
Ja, ja.
Lass mich kurz schauen, wie das Timing da war. Ja, und wobei ist ja auch noch krass, noch vor Buckley hat auch John Cale aufgenommen, Rufus Wainwright hat eine Version gemacht. Ja, 94 kam es raus und das war ungefähr gleichzeitig mit seinem Tod, ne? Buckley.
Ich glaube, 93 ist er gestorben, oder?
Nee, 97 erst.
Oh.
Das Grace ist sein einziges Album von 94 und er ist tatsächlich erst 97 gestorben.
Krass.
Das habe ich auch verwechselt mit Sketches for My Sweetheart the Drunk. Das war, glaube ich, das posthume Album dann. Ja, doch, ja, da hatte ich doch richtig in Erinnerung, dass er ertrunken ist. Der war nicht unter Drogen? Okay, der ist tatsächlich in vollen Klamotten schwimmen gegangen oder saufen. Ich hatte das richtige Erinnerung, dass er. Aber okay. Jeff Buckley, ja, also wer es mag.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seeds must a white dove sail before
Ja, und ich wollte es noch auf die Liste setzen, aber habe es dann offenbar versäumt. Beziehungsweise ich konnte mich nicht so richtig entscheiden, welchen Song ich nehmen soll. Fat Mike von NoFX und noch ein paar andere Leute haben so eine Band gegründet, Me First and the Gimme Gimmies. Die gibt's auch bis heute noch und die veröffentlichen so alle paar Jahre nochmal eine neue Platte. Und das geht eher so in den Novelty-Bereich, weil die spielen halt so Quick and Dirty, so Punk-Cover-Versionen von Pop-Songs auf. Haben die aufgenommen. Und eine Zeit lang habe ich das richtig gerne gehört. Und ich habe auch gestern, als ich dann nochmal so quer gehört habe, so deren Version von Blowing in the Wind oder Wild World oder Me and Julio Down by the Schoolyard haben sie gecovert. Ganz, ganz viele Sachen. Also Leaving on a Jet Plane. Alles, was ihr vorstellen kann, Country Roads und sowas. Dann in so 2 Minuten runtergerattert mit hier gedroschenen Drums und verzerrten Gitarren. Einfach lustig. Und das fängt halt eben, das ist auch so in den 90ern. Und dann, ach so, was ich noch aus den 90ern habe, ist aber auch jetzt nicht unbedingt so bedeutend. Das ist vom The Crow Soundtrack die Version von Dead Souls, von Joy Division Original, gecovert von Nine Inch Nails. Kann ich auch das Cover, bevor ich das Original kannte. Und da finde ich auch das Cover besser, aber das liegt natürlich daran, dass es überhaupt auch so ein Produktionsunterschied ist. Es ist einfach so, und ich verbinde es auch irgendwie mit diesem überhaupt sehr guten Soundtrack von einem ansonsten nicht so besonders tollen Film. The Crow hat einen sehr guten Soundtrack. Und das ist einer von vielen guten Songs drauf, aber ja, ich glaube auch so das erste Mal, dass ich was mit Joy Division irgendwie bewusst zu tun hatte, das gehört zum ersten Mal gehört hat. Dann nur halt eben in dieser Coverversion. Ja, und jetzt, ich glaube fast, das war es bei mir fast schon. Wobei, nee, ist gar nicht wahr. Ich habe noch einige aus dem neuen Jahrtausend. Ich übergebe nochmal an dich, du, weil du bist dann jetzt bei Tori Amos, glaub, ne?
Das ist ja auch schon 2000er, wobei ich einfach da auch meine These weiterspinnen würde, so von der vierten Phase des Coversongs würde ich auch schon so in den 90ern ansetzen, so das postmoderne Cover. Dass also jemand das Tori Amos Slayer covert.
Hm.
Oder dass die Chromatics in diesem polished 80s Sound Neil Young covern. Also Bands oder Songs, die auf den ersten Blick überhaupt nicht zusammenpassen, aber dann überraschend neu interpretiert werden und so ein bisschen dekonstruiert werden. So.
Ja.
Das wären diese beiden Beispiele in meiner Chronologie jetzt.
Stimmt.
Tori Amos hat da auch ein ganzes Coveralbum gemacht. Ich glaube, das ist von 2002 oder 2004, wo sie auch viele Songs von Männern covert, die sie dann auf ihre eigene Art interpretiert. Das ist dann auch wieder so ein bisschen das subversive Element dabei, aber es ist halt einfach auch sehr dekonstruierend, was ich interessant fand in dem Moment.
Ich überlege, weil Rain in Blood, das ist nämlich, glaube ich, so ein, das ist von dem Album, ne? Mhm. Strange Little Girls. Lass mich schauen, Bonnie and Clyde, Strange Little Girls. Enjoy the Silence, Heart of Gold. Heart of Gold ist ja auch echt oft gecovert worden, ne?
Mhm.
Weil Heart of Gold hatte ich nämlich auch erst noch die Version von Charles Bradley auf der Liste. Nee, habe ich sogar noch, ne? Nee, stimmt, habe ich. Weil ich konnte mich nicht entscheiden.
Drauf, ja.
Ich konnte mich nicht entscheiden, was von beiden ich nehmen soll. Weil der hat auch eine, und das geht auch so ein bisschen in, ja, alte Leute covern jüngere Bands, wobei Charles Bradleys Aufnahmekarriere erst nach Nirvana angefangen hat, aber der hat auch eben eine Coverversion von, ich glaube, wie heißt es, ich schmeiße immer durcheinander, welcher Song das ist, Stay Away von der Nevermind hat der gecovert. Und das war das Erste, was ich von dem je gehört habe. Das war auf so einem Nirvana-Tributalbum drauf. Und der Charles Bradley, der leider auch schon verstorben, ist ja so ein bisschen so ein wiedergeborener James Brown, beziehungsweise der war selber auch, bevor er seine Musikkarriere so richtig angefangen hat, war der auch so James Brown, Imitator einfach nur. Und ist ein sehr guter Soul-Sänger. Und hat viele Cover aufgenommen und auch eine, meiner Meinung nach, schöne Version von Heart of Gold von Neil Young. Das aber auch, wie viele andere Lieder auch von Johnny Cash in seiner Spätphase gecovert worden ist. Wo würdest du denn das einordnen? Das ist ja so, ist ja sehr, Johnny Cash hat immer schon gecovert, aber dann mit den American Recordings, die ja so, ich glaube, Ende 90er fängt das an, ne, dass er das macht mit dem Rick Rubin zusammen. Diese sehr minimalistischen Alben, nur also überwiegend Akustikgitarre, ein bisschen Piano und eben er mit seiner vom Alter deutlich gezeichneten Stimme.
Ja, das ist nochmal was anderes, ne? Weil da auch gab es auch so ein oder zwei Nachahmer, sodass es so ein bisschen auch so ein Trend war. Ich glaube, vor allem Merle Haggard hat auch sowas, so ein Album mal gemacht. Das würde ich auch nochmal in so eine ganz eigene Ecke, in so einer ganz eigenen Ecke sehen.
Ja, also wie gesagt, ich habe ja eben auch erwähnt, ne, der hat ja auch One von U2 gecovert und dann kurz danach kam dann auch Joe Cocker mit einer Version von One von U2 raus und das Stück war zu dem Zeitpunkt eben dann auch schon über 10 Jahre alt, ne, das Original.
Das Besondere ist halt in dem Moment, dass Johnny Cash eigentlich jemand war, der hat ja wirklich, ich glaube, 94 sogar schon sein erstes American Recordings Album gemacht. Also der hat das ja sehr lange Zeit betrieben mit dem Rick Rubin und zu dem Zeitpunkt, als das erste erschienen ist, war der völlig uninteressant bei der jüngeren Zielgruppe. Also, oder bei so jungen Musikhörern, einfach jetzt mal allgemein gesprochen.
Ja, also das hat,
das
hat auf jeden Fall
so ein karrierebelebender Moment, der dann irgendwie auch, das war zu dem Zeitpunkt auch was Neues, dass so ein alter Recke dann wiederkommt, indem er so ein bisschen die junge Musik für sich entdeckt und er da so anknüpft, indem er gezielt Coverversionen spielt.
Ach, das hat stimmt, auch, also das ist schon 94 die erste American Recordings, wo er eben Deswegen
Beast. Da ist Rusty Cage, glaube ich, drauf, von Soundgarden auch.
Nee, ich glaube, das ist auf dem zweiten Album. Da ist aber Down There by the Train von Tom Waits, Bird on the Wire von Leonard Cohen hat er da gecovert, 13 von Danzig und eben The Beast in Me von Nick Lowe. Da sind aber noch Eigenkompositionen drauf gewesen. Und dann war Unchained war ja dann das zweite, 96, und da ist dann Mercy Seat und Rusty Cage drauf. Nee, Mercy Seat ist später, sorry. Da ist drauf Rusty Cage primär, ja. Und auch Rowboat von Beck. Southern Accents von Tom Petty. Ja, aber. Und
Rowboat, ja, ich glaube, das hat sogar. Oder. Nee, das ist auch ein Cover. Das hat, glaube ich, Beck original auf seinem One Foot in the Grave Album. Ich habe gerade überlegt, ob Beck das sogar für ihn geschrieben hat, aber ich glaube, das war nicht so.
Ja, und dann auf American 3 Solitary Man, das ist dann wiederum von 2000. Da ist dann Mercy Seat, A Sea of Darkness, Won't Back Down, One, das ist ja der U2-Song und so weiter drauf. Und dann die richtig krasse war dann eben hier American 4, When the Man Comes Around, wo eben dann die Hurt-Version drauf ist. Du hast Hurt genommen, ist jetzt auch so ein Song, auch bekannter als das Original, und ich mag das Original sehr, sehr gerne, ich bin Fan von Nine Inch Nails, aber bekommt halt einfach eine andere Bedeutung. Ne? Ich glaube, er hat es aufgenommen, oder es kam raus, kurz nachdem June Carter, seine Frau, gestorben ist. Und dann gab es dann, ich glaube, das Video kam sogar erst raus zur Single, nachdem er schon tot war, oder? Da gibt es, glaube ich, so eine, das gibt es nicht ein Video, wo dann ganz viele andere Leute drin auftreten? Ich bin jetzt gerade nicht mehr ganz sicher, ob ich das von der Timeline her richtig in Erinnerung habe. Es ist auf jeden Fall, wurde auch meines Wissens, hat Preise gewonnen und weiß nicht was. Und gleichzeitig hat er auch Depeche Mode's Personal Jesus gecovert. Und das war der andere Song, den Marilyn Manson dann auch noch gecovert hat. Ne? Also so von wegen hier Fahrwasser und so. Lustigerweise hat das Musikvideo von Johnny Cashs Version von Hurt Mark Romanek gemacht, der Regisseur, der auch sehr viele Musikvideos für den Nine Inch Nails gemacht hat. Ja, aber das ist auf jeden Fall der Song, der so, ja, also im Original halt eine weinerliche Selbstmordballade von einem Junkie ist. Also zu dem Zeitpunkt war, als die Downward Spiral 1994 rauskam, hatte der Trent Reznor ein krasses Drogenproblem oder war dabei, es zu entwickeln. Und es wird halt komplett umgekehrt in einen anderen Kontext gestellt, einfach weil das ein alter Mann sitzt, wörtlich kurz bevor er stirbt. Ne? Also gut, es war, glaube ich, noch ein paar Jahre später, dass er gestorben ist, aber glaube ich, relativ frisch verwitwet. Jetzt muss ich gucken, wie genau. Nee, der ist im gleichen Jahr gestorben.
Der ist im selben Jahr gestorben.
Ja, und der ist nämlich auch ein paar Monate nach seiner Frau gestorben. Und da hat das Ganze einfach eine vollkommen andere Bedeutung. Ich habe vom gleichen Album ein anderes Lied auf die Liste gepackt. In My Life. Den Beatles-Song hat er auch gecovert. Für das gleiche Album, meine ich. Das war auch auf der American Recordings 4, When the Man Comes Around. Und das ist auch ein Song, der von der Auswahl einfach grandios ist, dass der das ist halt was anderes, wenn irgendwie wenn das Lennon McCartney schreiben und singen mit irgendwie in ihren 20ern.
Das ist ja eigentlich ein Song, der auf sein Leben zurückblickt, und dass die den schon so früh geschrieben haben.
Das passt so viel besser eben dazu, dass dann da ein 70-jähriger Johnny Cash singt und dann mit brüchiger Stimme über dieses schöne Riff sinniert und da dann wirklich, dann hörst du die ganze Schwere von diesem Leben auch. Ja, und Johnny Cash ist, glaube ich, auch so ein Alleinstellungsmerkmal, dass da wirklich das so, ich will jetzt nicht sagen, was Ritterschlagmäßiges ist, aber schon, das ist was Besonderes, dass dann Johnny Cash, also ich glaube, wenn man, also jetzt die Beatles haben es nicht nötig gehabt unbedingt, aber das ist für dich als jetzt Band schon nicht schlecht, wenn dann Johnny Cash dich covert. Also durchaus ja, kann man als Ehre empfinden, glaube ich. Mhm. Ich habe aus der gleichen Zeit noch ein paar Sachen, aber ich gehe gerade nochmal zurück in deine Liste, weil du da.
Ich habe jetzt eigentlich nur noch als Gag sozusagen.
Cat Power,
die sich selbst covert. Das gibt es ja auch immer mal wieder, dass jemand sich selbst covert. Das macht Bonnie Prince Billy mit Vorliebe auch, dass er irgendwie andauernd alte Songs nimmt und auf neuen Alben verbrät. Und Cat Power hat dieses Album
Jukebox,
wo ja auch nur Coverversionen drauf sind, bis auf eine, die so einen Song, den sie Bob Dylan gewidmet hat. Alles so Klassiker, auch von Aretha Franklin oder so.
Mhm.
Und dann halt auch dieses Lied Metal Heart, was sie selbst 1996, glaube ich, auf ihrem Album veröffentlicht hat, das anders hieß. Also jetzt gerade nicht präsent.
Mhm. Ja, ich muss sagen, Cat Power ist für mich auch so ein weißes Blatt, weil ich mich mit der so wenig beschäftigt habe. Ich glaube, ich könnte dir keinen Song von der nennen oder weiß auch nicht wirklich, wie die klingt.
Das Album heißt Moonpigs von 1998. Da klingt sie sehr spartanisch und so. Und dann hat sie ja irgendwann so ein Soul oder Rhythm and Blues Sound entwickelt, jetzt in den letzten Jahren. Und ja, zwischendurch auch mal so ein paar Experimente, ein bisschen in elektronischere Richtung gemacht. Aber da am Anfang war sie noch sehr, sehr so ruhig und Lo-Fi-mäßig unterwegs, eine Zeit lang. Und das macht es auch spannend, weil dieser Song in der Originalversion komplett anders klingt als in der neuen Version, die sie dann irgendwie knapp 10 Jahre später aufnimmt.
In einer ähnlichen Richtung, aber das hätte ich gar nicht so als Cover angesehen, fallen mir noch andere Sachen ein. Die habt ihr schon mal erwähnt, in einem anderen Zusammenhang Monster Magnet. Die haben auch, also da muss ich vielleicht einen kurzen Bogen schlagen, weil das ist ja so ein Ding geworden, dass so Alternative Rock Bands oder Indie Bands oder überhaupt Bands der 90er Jahre jetzt so entdeckt haben, ach, man könnte doch so als Jubiläum so eine Tour machen und ein altes Album komplett spielen. Mhm. Und das haben ja einige schon gemacht. Und Monster Magnet haben das auch schon gemacht mit älteren Alben. Was sie aber auch gemacht haben, ist, dass sie Alben genommen haben, die sie teilweise erst in den letzten Jahren veröffentlicht haben und haben sie neu eingespielt in anderen Arrangements mit anderem Equipment, mit einem anderen Sound. Mhm. Und das haben die schon zweimal gemacht. Also die haben, ich glaube sogar eins ihrer letzten Alben, das war auch schon jetzt in den letzten, ich sag wahrscheinlich schon fast 10 Jahren gewesen, weil ich werde immer älter und die Zeit läuft immer schneller. Die haben 2013 das Album Last Patrol rausgebracht und dann kurz danach, ein Jahr später, haben sie Milking the Stars, a Reimagining of Last Patrol rausgebracht und haben das gleiche Album nochmal aufgenommen, nur eben dann extra mit analogem Equipment und irgendwie nur also deutlich mehr Retro produziert als das, und da sind auch die Songs laufen anders, ich glaube, die sind anders zusammengestellt, andere Reihenfolge und ist deutlich anders. Noch extremer ist es allerdings, sie haben dann 2015 Cobras and Fire rausgebracht, das auch eine Neuinterpretation ist von einem etwas älteren Album, nämlich dem Album Mastermind, das wiederum von 2010 ist. Und das war sehr, sehr durchproduziert, irgendwie dann auch mit mehr Elektronika und einfach einem sehr zeitgenössischen Sound. Und dann haben sie auch da gesagt, nee, so, gehen wir nochmal zurück. Und nehmen das jetzt irgendwie in einer abgespeckten Retro-Version auf. Und das war dann Cobras and Fire. Jeweils das komplette Album komplett neu eingespielt.
Mhm.
Ja, ist, glaube ich, aber auch wirklich ein sehr absurdes Beispiel. Aber was ich noch auf meiner Liste habe, und ich glaube, da können wir auch gleich zum Schluss kommen, ich habe es schon erwähnt, Charles Bradley, auf dem gleichen Label, Daptone Records, sehr tolles Soul-Label, und leider auch schon verstorben, Sharon Jones, die hat eine sehr schöne Version von This Land Is Your Land gemacht. Also der Song ist ja ist von Woody Guthrie oder im Original, ja, ne? Oder ist es ein Traditional? Nee, das ist von dem, ne? Und die Version habe ich zuerst mal gehört im Film Up in the Air, mit George Clooney. Da läuft der Film im Vorspann. Und das ist mir direkt damals in Erinnerung geblieben. Und es ist ein super toller, ja, es ist einfach so ein, es klingt wie, als wäre es ein 70er Jahre Motown-Stück, aber es ist eben von heute. Das ist, ja, gefällt mir sehr gut. Und ich habe noch, das ist mir erst noch so zu, einfach nur, weil ich da heute Nachmittag habe ich es gehört bei der Arbeit und hatte daran wieder so viel Spaß. Die Version von Lithium, also der Nirvana-Song Lithium, eingespielt von The Polyphonic Spree. Auch sehr schön. Das ist
einfach, dieser 12-Leute-Chor, ne?
Ja, Polyphonic Spree, die sind mit diesen bunten Roben und so und die St. Vincent hat bei denen ihren Anfang gehabt. Die war Mitglied von Polyphonic Spree, bevor die ihre Solo-Karriere gestartet hat. Zum Zeitpunkt, als sie gestartet hat. Nirvana-Covers fallen mir noch mehr ein. Hier ist Sturgill Simpson zum Beispiel, hat auch eine Coverversion von In Bloom gemacht, auch interessant. Der ist ein Country-Sänger und hat aber dann so ein Album gemacht, das gar nicht so richtig country-mäßig ist und da ist eine Version von In Bloom drauf. Ist auch, also Nirvana wird auch, glaube ich, gern gecovert, auch dann von Leuten in einen komplett neuen Kontext gerückt eben.
Ja.
Und Nirvana haben selber ja auch gecovert, fällt mir gerade ein. Also Man Who Sold the World ist auch so ein Lied, das kennen viele Leute unserer Generation nur in der Version von Nirvana Unplugged. Oder auch, ich meine, auf der Unplugged sind ja einige Sachen, da haben sie hier viel Mudhoney gecovert, ne? Und oder hier Little Girl, Where Did You Sleep Last Night? Ne? Das ist ja von Lead Belly, das ist auch so ein Bluesstück. Also Nirvana haben da, glaube ich, auch, ja, und Love Buzz haben die auch gecovert, ne? Also auf dem Album Bleach war auch schon eine Coverversion. Naja, ich glaube, jetzt die Frage, haben wir das Thema Cover jetzt ganz allumfassend behandelt? Ich glaube, wir haben schon, ich hätte gar nicht gesagt,
naja, wir haben es versucht, ein bisschen kategorisch aufzusplitten auch, denn es hat ganz gut geklappt. Mir sind auch noch viele Sachen währenddessen eingefallen, aber du kannst einfach, das ist auch ein bisschen ein Fass ohne Boden, ne? Wenn man einmal anfängt zu überlegen, was es alles gibt. Also so natürlich diese ganzen Novelty-Sachen, diese ganzen Alben, wo dann ein komplettes Album im Country-Stil halt bekannte Klassiker nachspielt und oder weiß ich so, ja, Metallica-Songs von einem Orchester gespielt, lauter so Sachen.
Ja, oder Metallica covern mit einem Orchester zusammen ihre eigenen Sachen, gibt's auch.
Ja.
Oder Apokalyptica ist auch noch so ein ganz, kennst du die? Kennst du die noch? Ja. Die haben ja auch angefangen als reine Metallica-Coverband. Die haben ja, ihr erstes Album war Apokalyptica Plays Metallica und Four Cellos. Und dann haben sie dann daraus ein ganzes Ding gemacht, dass sie eben, ja, dass jetzt die Metalband mit Cellos auch aus Covers geboren. Ne? Und die haben wir schon erwähnt, ne? Also sowas wie das Cover, und wo wir jetzt so hier im postmodernen Coverband gerade sind, also diese ironisch gebrochene und dieser krasse Stilwechsel, das ist ja mittlerweile auch so ein Klischee geworden, ne? Also der Filmtrailer eines wie auch immer gearteten, irgendwie dunkel angehauchten Films, ob es ein Thriller ist oder auch irgendwie manche Comic-Verfilmungen, ist ja nicht komplett, wenn der Trailer nicht irgendeine Coverversion von einem Song in einer deutlich anders gestimmten Stimmung hat. Also irgendwie so, oder auch der Remix, der dann so runter verlangsamt ist. So, so wie es irgendwie, weiß ich nicht, ob war das 50 Shades of Grey, wo dann irgendwie Crazy Love von Beyoncé in einer verlangsamten Version oder mir fallen die anderen Sachen jetzt nicht ein. Wer da noch alles aktuell covert.
Ja, das finde ich dann auch immer so ein bisschen Marketing-Denke, ne? Dass man dann irgendwie, den Song kenne ich doch.
Genau.
Dass man irgendwie die Leute, das ist auch bei End of the Fucking World, ich habe es immer noch nicht geguckt, aber ich bin immer so drüber gegangen mit der Maus beim Scrollen und da wird ja auch immer ein Cover von White Wedding eingespielt, dann so während der Trailer läuft. So eine ganz ruhige Version von
Siehst du mal, ich habe den Trailer gar nicht gesehen. Aber
weiß gar nicht, ob das in dem Film in der Serie vorkommt.
Ich glaube nicht, ich kann mich nicht erinnern. Aber die Serie ist so gut und die zweite Staffel ist auch so gut. Ich habe auch übrigens, seit wir geschrieben haben, dann auf Amazon Prime komplett geguckt. Ist 8 Folgen, also 20 Minuten. Habe ich in 2 Abenden geguckt, ist von Raphael Bob Waksberg, das ist der einer von beiden Erfindern von BoJack Horseman und hat hier ist auch animiert, aber mit Rotoscope, also dieser Technik, die, ach, wie heißt er noch? Jetzt fällt mir der Name nicht ein, verwendet hat in, wie heißt der Typ hier aus Austin, der es lecker gemacht hat und, Augenblick, ich sag's dir gleich sofort. Linklater. Sorry. Mhm. Ja. Der hat 2001 schon den Film gemacht, Waking Life. Den habe ich nie gesehen bis heute. Aber also Linklater kennt man natürlich, klar, ist, die ganzen Before-Filme sind ja von dem. Ja, ich würde sagen, wofür kennt man den nochmal? Ja, aber der hat eben auch so seine, der hat Waking Life gemacht, 2001, der so ein bisschen philosophisch angehaucht ist. Und auch, der ist auch komplett gefilmt und dann drüber animiert, gemalt. Also Rotoscope ist so eine Technik, die wurde auch schon länger öfter in Animationen verwendet. So zum Beispiel der, ich weiß nicht, ob du den 70er Jahre Herr der Ringe Film kennst, der hat auch Rotoscope teilweise verwendet für manche Animationssequenzen. Ja. Wurde auch dann in den 90er Jahren teilweise für Videospielgrafik verwendet, dass man eben Schauspieler gefilmt hat und dann das nachgemalt hat, um realistische Animationen zu haben von Charakteren. Und ja, Waking Life ist ein Film, der komplett in diesem Style ist. Interessant wird das dann, Linklater hat dann ein paar Jahre später Philip K. Dick verfilmt, A Scanner Darkly, auch in diesem Style, ne, mit Keanu Reeves, Winona Ryder, Woody Harrelson. Ja, und jetzt eben Undone von Raphael Bob Waksberg, in der Hauptrolle Rosa Salazar, die hat jetzt zuletzt auch in dem relativ großen Film, ich habe selber nicht gesehen, hier Alita Battle Angel mitgespielt, was auf einem Manga basiert. Und da war sie auch so elektronisch verfremdet, hatte sie so riesige Augen und hat da so einen Androiden gespielt.
Ja, ja, ja.
Und die hat auch vorher in so in so irgendeinem so einem YA-Verfilmung, ich glaube Maze Runner oder so, hat die auch schon mitgespielt. Und ich kenne die selber aus einem Podcast, bei dem die zu Gast war, also schon wiederholt. Bei Doug Loves Movies war die zu Gast. Und ist eigentlich sehr lustig, sympathische Person. Naja, und die hat jetzt in Undone eine Hauptrolle. Und diese Serie nutzt auch das Format oder diesen Style sehr, sehr gut. Weil es geht eben um eine junge Frau, die sie hat, sie ist in einer Beziehung, hat eine jüngere Schwester, die bald heiraten oder sich verlobt hat und bald heiraten möchte. Ihr Vater ist verstorben, als sie relativ jung war, und nach einem Streit mit ihrer Schwester hat sie einen Autounfall, und als sie in einem Krankenhaus aufwacht, fängt sie an, ihren toten Vater zu sehen. Und das Ganze spielt sehr stark mit mit so Traumwelten und hat wunderbare so Transitions, und ich weiß nicht, wie es genau gemacht ist, ob sie da teilweise die Leute vor, also ich bin sicher, dass sie teilweise Leute vor Greenscreens gefilmt haben und dann animiert haben und passend mit den Hintergründen kombiniert, oder aber dass auch teilweise ganze Szenen abgefilmt haben und dann einfach drüber gemalt. Aber das hat eine ganz wunderbar trippy Optik. Als ich einmal drin war, konnte ich nicht mehr aufhören, das zu gucken, und habe es halt eben, wie gesagt, in zwei Abenden durchgeschaut. Ihr Vater wird übrigens gespielt von Bob Odenkirk. Also Hauptdarsteller von, also der Darsteller von Saul Goodman aus Better Call Saul und Breaking Bad. Kann ich nur wärmstens empfehlen, und ist eine interessante Art und sehr passend für die Story, für die Geschichte, die erzählt wird. Ich bin mal gespannt, ob die Serie Erfolg hat. Frage mich aber, ob man da eine Fortsetzung von machen sollte. Weil es ist für mich eine relativ abgeschlossene Geschichte. Vielleicht wäre ja auch interessant, wenn das eine Anthologieserie würde und wenn es erfolgreich ist, dass es eine zweite Staffel gibt, die in einem ähnlichen Stil eine neue Geschichte erzählt mit neuen Figuren. Fände ich persönlich besser, glaube ich, als jetzt die Geschichte fortzusetzen, die hier angefangen wurde. Weil ist fast so, fühlt sich ein bisschen an wie ein Film. Es hätte auch eine, weil es gibt eine klare Handlung, einen klaren Bogen, eine Charakterentwicklung, und die ist dann abgeschlossen für mich. Ja, das noch kurz. Aber End of the Fucking World hast du noch nicht gesehen. Weder die erste noch die zweite Staffel, oder nur?
Nee, gar nichts.
Ja, okay. Ich kann es nur empfehlen. Das war über Pop Folge 74. Unsere nächste Folge erscheint am 8. Dezember und wird sich Martin Scorseses The Irishman widmen. Ich freue mich, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Und danke fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss.